An der Seite die große Blaskapelle. Warte mal, der Bundeswehr-Blasorchester spielt, glaube ich, immer. Ja. Soldaten sind aufgereiht. Die ganzen Honoratioren des Landes stehen bereit. Angela Merkel wird erwartet. Und jetzt kommt sie um die Ecke. Aber nicht wie erwartet in ihrer Staatskarosse, sondern auf einem alten, klapprigen Moped. Oder stellt euch vor, Donald Trump auf einem Bobbycar, das ist ähnlich. Ja. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Vor 2000 Jahren reitet Jesus in Jerusalem ein und es wurde eben nur kurz erwähnt, auf einem Eselsfohlen. In der Bibel heißt sogar, es musste ein Esel sein, der so klein war, dass noch nicht mal ein Kind vorher drauf geritten war. Ein Esel, auf dem noch nie einer gesessen hatte. Ein erwachsener Mann auf einem winzigen Esel. Ich behaupte mal, die Beine schleifen am Boden, das arme Vieh bricht beinahe zusammen. Und nicht mal die Jünger kapieren in diesem Moment, was da eigentlich abgeht. Jesus hat am Morgen zu ihnen gesagt, es wäre schön, ihr würdet mir so einen kleinen Esel organisieren. Das machen die, denn die gehorchen immer einfach. Und dann passiert es, die Menschen am Stadttor fangen an, diesem biblischen Sancho Panza zuzujubeln. Die Menschen fangen an zu schreien und zu jauchzen, wir haben es eben gehört, Palmzweige auf den Weg zu streuen. Warum? Ein Grund war natürlich, haben wir auch eben in diesem kleinen Film gesehen, ein Grund war, es hatte sich rumgesprochen, dieser Mann kann Menschen gesund machen. Und zwar an Körper und an Seele. Und schon das ist ein Grund, da mal hinzustürmen. Aber noch viel wichtiger war, es gab bestimmt einige Gebildete in der Menge, die haben sich an die berühmte Prophezeiung des Propheten Zacharja erinnert. Der hatte geschrieben, hab keine Angst, Tochter Zion, dein König kommt und reitet auf dem Fohlen eines Esels. Aha. Mal unter uns. Ich arbeite ja zurzeit im Eventmanagement. Was Jesus hier gemacht hat, ist eine erstklassige Inszenierung. Der kommt nicht einfach nach Jerusalem rein, mal gucke, was da so ist, am los ist am Stadttor. Nein, der inszeniert das und zwar hochprofessionell. Er nimmt eine jahrhundertealte Prophezeiung aus und die Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Da war doch was, richtig. Wenn einer auf einem Eselsfohlen in die Stadt Jerusalem einreitet, dann ist das der neue König Israels. Das war an diesem Morgen die Botschaft, die alle kapiert haben. Und da ist so einer. Das muss der neue König sein. Dementsprechend feiern sie den skurrilen Eselsreiter eben auch. Und sie begrüßen ihn tatsächlich wie einen König. Warum? Palmzweige waren damals nicht nur ein Zeichen für Leben. Die Palme gilt im Orient bis heute als der Lebensbaum. Sondern es war vor allem ein Zeichen von Macht und Würde. Man kann im Grunde sagen, wenn man bei einem jemand, der eingezogen ist, Palmzweige auf dem Weg gestreut hat, war das symbolisch genau das gleiche wie heute einen roten Teppich ausrollen. Es ist eine Ehrerbietung, eine höchste Anerkennung. Wenn ich vor deine Füße, o Herrscher, einen Palmzweig hinlege, heißt das, dir huldige ich, Halleluja, Hosianna, du bist der Wichtigste und Größte. Und nun ist das Interessante, der König, den Gott schickt, das war ja nicht irgendein Herrscher, das war der Messias, der lang ersehnte und seit Jahrhunderten angekündigte Retter des Volkes Israel. Und all die Freude darüber, endlich kommt er. Schon unsere Ur-Ur-Urvorfahren haben davon geträumt, eines Tages kommt der Messias, der, der uns alle rettet. Und der kommt auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem eingeritten. Das heißt, für alle, die am Weg standen, war klar, das ist er. Endlich. Da haben wir und unsere ganzen Familien schon so lange drauf gewartet. Er ist jetzt da, der Messias. Und ich finde, das macht dieses Bild noch absurder. Begeisterte Menschenmassen auf dem Weg, ein vermutlich ziemlich eingestaubter Rabbi in einem schlichten Gewand auf einem Eselsfohlen. Und ich sag mal aus moderner Perspektive, da stimmt was nicht. Und da stimmt tatsächlich was nicht. Und das, was nicht stimmt, ist, dass die Menschen die berühmte Prophezeiung aus dem Alten Testament nicht zu Ende gelesen haben. Übrigens in dem Film wurde die zweite Zeile auch nicht zitiert. In dem nächsten Vers dieser Prophezeiung heißt es nämlich, dieser König, der kommen wird, wird ein ganz sanftmütiger sein. Dieser König, den Gott schicken wird, wird ein sanftmütiger Herrscher sein. Und ich sag mal, das Wort Sanftmut haben die damals bestimmt nicht im Kopf gehabt, als sie diesen einziehenden und hoffentlich Messias seienden Mann da begrüßt haben. Das Wort Sanftmut haben die einfach verdrängt. Das heißt, schon Jahrhunderte vor Christus kündigt Sacharja an, dieser König, der kommt, wird ganz anders sein als alles, was ihr erwartet. Und dann ist im Laufe der Zeit etwas ganz Erschreckendes passiert. Was ist passiert? Die Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte ihre eigenen Sehnsüchte, ihre Hoffnung, ihre Wünsche und ihre Erwartungen einfach auf diesen Messias drauf projiziert. Sie haben all das, was sie selbst bewegt, haben sie sozusagen diesem Jesus in die Schuhe geschoben, haben gesagt, so sollst du sein. Und so wurde aus dem sanftmütigen Erlöser der Herzen auf einmal im Kopf der Menschen ein machtvoller Herrscher, der doch bitteschön bald die verhasste römische Besatzungsmacht vertreiben soll. Ein Feldherr, den man deswegen eben mit königlichen Würden und Attributen begrüßen muss. Mich wundert nicht einen Augenblick, dass dieser Enthusiasmus wenige Tage später umschlägt in Enttäuschung. Jesus erweist sich leider überhaupt nicht als der heiß ersehnte politische Revoluzzer, sondern einer, der ganz neu von der Liebe Gottes schwärmt. Und die gleichen Leute, die eben noch Hosianna geschrieben haben, rufen wenige Tage später, kreuzigt ihn. Wisst ihr, warum die das gerufen haben? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Die haben das gerufen, weil er ihre großen Erwartungen nicht erfüllt hat. Das ist vor allem ein Ausdruck ihrer maßlosen Wut darüber. Wir hatten die ganze Hoffnung in diesen Messias gelegt und er ist nicht so, wie wir das wollten. Und deswegen müssen sie sich voller Schmerz von einem Messiasbild verabschieden, das sie sich allerdings selber zusammengezimmert haben. Und die müssen sich von einem Bild Jesu verabschieden, das sie sich selbst zusammengezimmert haben. Und damit komme ich zu dem, was ich persönlich für den eigentlichen zentralen Punkt dieses Palmsonntags halte. Nämlich die große Frage, wie sehr hängt eigentlich mein Bild von Gott und von Jesus von meinen eigenen Wünschen ab? Nochmal, wie sehr hängt eigentlich mein Bild von Gott und von Jesus von meinen eigenen Wünschen ab? Andreas Malesse hat mal den großartigen Satz gesagt, 80% aller Theologie sind Biografie. Und ich glaube, da ist was dran. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute aus meiner Zeit als Gemeindepfarrer, die haben ihren Glauben verloren, weil Gott sich nicht so verhalten hat, wie sie es erwartet haben. Ist doch ganz klar, wenn es Gott gibt, dann muss er doch meine Partnerin heilen. Wenn es Gott gibt, dann muss er mir ein Kind schenken. Wenn es Gott gibt, dann muss er meine Traurigkeit von mir nehmen. Wenn es Gott gibt, dann muss er die Umweltverschmutzung beenden, mir einen neuen Job geben, mich glücklich machen und so weiter. Und wenn das nicht passiert, dann haben diese Leute gesagt, dann kann es Gott nicht geben. Das ist doch sein Job. Das und das muss er doch bitteschön machen. Und wenn er es nicht tut, dann kann es ihn nicht geben. Und damit verabschieden sie sich von Gott. Und genau das passiert in der Karwoche vor 2000 Jahren. Menschen verabschieden sich vom Sohn Gottes, weil er nicht ihren Erwartungen entspricht und weil er nicht bereit ist, ihre Wünsche zu erfüllen. Und vor lauter Wut darüber lassen sie ihn sogar kreuzigen. Wenn das der Messias sein soll, dann muss er die Römer vertreiben. So habe ich ihn mir vorgestellt. Und wenn er es nicht tut, dann weg mit ihm. Man kann also sagen, die Menschen erkennen Jesus, oder sie, vielleicht sagen wir noch genau, die Menschen erkennen Gott nicht. Warum? Weil ihnen ihre Vorstellung von Gott im Weg steht. Nochmal, das ist ein ganz entscheidender Satz. Die Menschen erkennen Gott nicht, weil ihnen ihre Vorstellung von Gott im Weg steht. Das ist die große Botschaft von Palmsonntag und der Frage, wie konnte es sein, dass die eben noch Halleluja gerufen haben, tags oder wenige Tage später kreuzigt ihn rufen. Und ich behaupte, dieses Phänomen, das gibt es heute ganz genau wie damals. Wir erkennen oft Gott gerade deshalb nicht, weil wir Bilder von Gott haben, die stehen uns im Weg. Mein persönliches Lieblingsgedicht von allen Gedichten in der Weltliteratur ist von Rainer Maria Rilke. Der hat nämlich mal geschrieben, Gott, wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, sodass schon 1000 Mauern um dich stehen. Dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Also nicht nur die Kritiker, sondern gerade die frommen Menschen neigen dazu, ein bestimmtes Gottesbild, und das ist leider meist von ihren Sehnsüchten bestimmt, als absolut zu nehmen, es wie eine Wand hinzustellen und dann zu sagen, so ist der Herr, noch besser, so muss er sein. Und sie erkennen gar nicht, dass genau dieses Bild vor ihnen in dem Blick zu Gott völlig versperrt. Am Palmsonntag ist den Menschen der Blick auf Jesus versperrt, weil sie ein Bild vor Augen haben, in dem der Messias als königlicher Befreier abgebildet ist. Und dieses Bild hat ihre Sinne getrübt. Im Grunde hätten sie ja nur besser lesen müssen, denn bei Sacharja stand ja, der König, der kommt, ist ein Sanftmütiger. Das ist kein Revolutionär, kein Befreier, der die Politik in die Hand nimmt. Nein, der ist sanft, der hat eine ganz andere Botschaft. Haben sie aber nicht, weil ihre eigenen Sehnsüchte größer waren als das, was da in der Bibel angekündigt war. Hätten sie es gelesen, wäre ihnen klar gewesen, der Retter, den Gott schickt, der wird die Menschheit nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe verändern und befreien. Und das ist ein Riesenunterschied. Nicht, indem er politische Mächte über den Haufen wirft, sondern indem er einzelne Menschen so sehr mit der Liebe Gottes in Kontakt bringt, dass die auf Dauer gar nicht anders können, als ihrerseits die Welt mit Liebe zu überschütten. Ich glaube, dass darin die wahre Kraft besteht, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. In der Weltpolitik denkt man immer noch, eine Revolution würde was ändern. In der Regel sorgen aber Revolutionen nur dafür, dass die Verhältnisse nur neue Machthaber da sind. Und die arbeiten in der Regel auch nicht viel besser, als die vorher da waren. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Er verändert Menschen durch Liebe. Und diese Menschen, die verändern dann irgendwann die Welt. Übrigens ist das ja auch so passiert. 3 Jahrhunderte später ist das Römische Reich ein christliches Reich. Und ich glaube, dass die Karwoche eine ganz fantastische Gelegenheit ist, sein eigenes Gottes- und Jesusbild nochmal zu hinterfragen. Was von dem, was ich glaube, ist denn wirklich Evangelium, auch wenn es mich möglicherweise in meinen Erwartungen enttäuscht? Und was von dem, was ich glaube, ist eigentlich vor allem meine eigene Sehnsucht, die man ganz ernst nehmen darf? Aber vielleicht ist es dann genau spannend, diese Sehnsucht Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, hier bin ich, du merkst, was mich zutiefst bewegt, aber lass mich nicht mein Bild einfach auf dich drauf projizieren. Und kann ich damit leben, dass Glaube mehr ist als die Erfüllung meiner individuellen Träume? Nochmal, Jesus hat die Menschen nicht von den Römern befreit, sondern er hat sie innerlich befreit. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass sie sich auch von den Römern befreien konnten. Ich glaube, bis heute gilt, Jesus befreit uns nicht einfach von dem, was uns das Leben schwer macht. Aber er kann uns innerlich so frei machen, dass wir das Schwere nicht mehr als schwer empfinden. Und das ist ein riesiger Unterschied. Dass wir eine innere Leichtigkeit entwickeln, die uns hilft, mit Herausforderungen ganz neu und ganz anders umzugehen. Eine Sache, die auch hier in Niederhöchstadt, glaube ich, schon ganz, ganz oft gesagt wurde, aber die man nicht oft genug sagen kann, ist schon mal zu prüfen, was habe ich eigentlich für eine Gebetsperspektive. Eben nicht immer zu sagen, Gott, tu für mich dies und jenes in meinem Gebetsleben, Herr, das sind all meine Wünsche, die ich dir vorhalte, sondern mal zu fragen, lass mich erkennen und das tun, Gott, was du von mir willst. Was eine völlig andere Perspektive auf ein Gebet ist. Ob ich sage, Herr, ich habe ja schon mal vorbereitet, hier ist meine Liste, was du alles zu erfüllen hast. Und sagen, dann zeig mir, wie ich so leben kann, dass ich das erfülle, was dir auf dem Herzen liegt. Und das heißt auch, indem ich nicht versuche, Gott mit meinen Augen zu sehen, sondern indem ich versuche, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Hätten die Menschen am Palmsonntag Jesus mit Gottes Augen gesehen, dann wäre ihnen sofort klar geworden, dass dieser Wanderrabbi auf dem Eselchen nicht gekommen ist, um einen bewaffneten Aufstand herbeizuführen, sondern um die vergessene Botschaft von der Vergebung, dem Miteinander und der Hoffnung zu verkünden. Und ich behaupte, dass eine sanftmütige Botschaft, die aber auf Dauer stärker ist als alle politischen Systeme oder alle destruktiven Systeme vor allem. Albert Schweitzer hat das viele Jahrhunderte später mal so zusammengefasst. Gebete verändern nicht die Welt, aber Gebete verändern Menschen und Menschen verändern die Welt. Damit hat er ganz viel von dem verstanden, was Jesus damals sagen wollte. Und ich wünsche uns, dass diese Karwoche eine wird, in der wir genau das schaffen, ein Stück von diesen Bildern wegzuräumen und einen neuen, freien Blick auf diesen Jesus zu bekommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Nehmt dieses Lied und lasst es als Motto für diese Karwoche sein. Für euch. Dass ihr in dieser Karwoche eure Lasten loswerden könnt bei Gott. Dass ihr in dieser Karwoche eure Gesichter neu aufheben lassen könnt. Auf zu ihm, dem, der für euch ans Kreuz gegangen ist. Auf zu ihm, der von den Toten auferstanden ist. Nehmt dieses Lied wirklich als Motto durch diese Karwoche, in der ihr geht, dass wir einen Ort haben, wo wir all das loswerden können, was uns belastet. Und dass da jemand ist, der unser Blick aufrichten möchte zu ihm. Von der ganz, ganz herzlichen Dank für euer Lied. Fabian, du wusstest es nicht, aber Schwerpunkt in dieser Gemeinde in diesem Jahr ist einfach beten, geistlich leiten. Einfach beten, geistlich leiten. Du hast einiges gesagt zum Thema Beten. Und damit beginne ich das Q&A und danach könnt ihr gleich eure Fragen auch stellen. Wir haben als Gemeinde als einen Schwerpunkt, weil wir das lernen wollen, einfach mit dem Gebet anzufangen und einfach zu beten. Nun hast du uns beigebracht, wie Schweizer sagt, Menschen werden verändert durch Gebet und dass wir lernen sollen, anders zu beten, eben nicht unsere Liste vor Gott auszulegen, sondern